Das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, wir, das ist Franz als verantwortlicher Redakteur und Elisabeth als Diskussionspartnerin, bezieht sich auf ein Ereignis, das circa 2 Wochen alt ist. Da sind nämlich wieder einmal massenweise Flüchtlinge tot im Mittelmeer aufgefischt worden. Zwischen der libyschen Küste und Lampedusa sind weit über 200 von ihnen ertrunken oder werden bis zur Stunde noch vermisst, aber da ist die Chance, sie aufzufischen, ja sehr gering. Daran, dass das Mittelmeer, wie es jetzt heißt, mit Leichen übersät ist, hatte sich die öffentliche Besprechung schon längst gewöhnt. Aber jetzt angesichts der Anzahl über 200 Tote auf einen Streich, reagiert sie pflichtschuldig mit routiniertem Entsetzen. Ein, wie es heißt, weiteres Flüchtlingsdrama. Das bisher schwerste, eine Tragödie. Und ein Flüchtlingsdrama in einer ganzen Kette von Todes- und Unglücksfällen, die sich alljährlich ereignen. Angesichts der Lebensumstände in den Herkunftsländern, in diesem Fall den afrikanischen, scheint das Risiko einer solchen Überfahrt immer noch besser als das hoffnungslose Dahinvegetieren unter den einheimischen Elendsbedingungen. Seit Jahren ertrinken massenhaft Verzweifelte bei dem Versuch, in Nussschalen und auf Seelenverkäufern das Mittelmeer zu überqueren. Das alles wird sorgfältig registriert, gezählt und aufgezählt. Dazu gibt es 3 Dutzend Hilfsorganisationen und das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen. Die Gründe, die die Menschen zur Flucht bewegen, sind ebenso bekannt wie die Gefahren bei dem halsbrecherischen Unternehmen, auf dem Seeweg in die EU zu gelangen. Beispielhaft Peter Schatzer von der Internationalen Organisation für Migration im ARD-Interview am 31. März. Ich zitiere: Es gibt dort Millionen und Abermillionen von jungen Menschen, die auf einen Arbeitsmarkt drängen, der kaum etwas Interessantes zu bieten hat. Es gibt natürlich auch jede Menge von Konflikten. Ich denke da an das Horn von Afrika. Und dann gibt es eben auch Leute, die glauben, in Europa eine bessere wirtschaftliche Zukunft zu finden, weil das Familienangehörige, Nachbarn, Freunde geschafft haben, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nach Europa gekommen sind. So wird es schon sein. Offenbar sind die Lebensumstände in zahllosen afrikanischen Staaten einfach nicht mehr auszuhalten, weil es für ein Gros der Menschheit dort keinerlei Überlebensmittel gibt, ganze Nationen in Bürgerkriegen versinken, Vertreibungen und ethnische Säuberungen inklusive. Und das alles weiß der Mann vom Flüchtlingshilfswerk, auch ebenso wie die gesamte kommentierende Öffentlichkeit. Allerdings, dass der Nachschub an Gestrandeten, wenn sie denn die halsbrecherische Überfahrt überhaupt überleben, nicht abreißt, und zwar nicht erst seit gestern, lässt die öffentlichen Meinungsmacher nicht irre werden. Sie gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass es Flüchtlinge immer geben wird, also Leute, die da, wo sie von Staats wegen hingehören, nicht bleiben wollen, weil selbst das bloße Überleben zur Qual wird. Und da, wo sie hinwollen, von Staats wegen nicht hingehören. Dass der Globus also in Staatsgewalten aufgeteilt ist, die mit ihrer Souveränität über das jeweilige Volk diesen die Lebensbedingungen aufherrschen, nach denen sie sich wirtschaftlich nützlich machen müssen, wenn sie es denn können, auf jeden Fall politisch Ruhe zu geben haben. In der heutigen Sendung wollen wir ein paar Argumente für unsere These liefern, dass der Grund für die sogenannten Migrationsbewegungen auf der Welt und für den staatlichen Umgang mit Millionen von Elendsfiguren aus aller Herren Länder hierzulande in der kapitalistischen Weltordnung liegt. Unsere These, kapitalistischer Reichtum, Armut, Flüchtlingselend und der staatliche Kampf gegen den Zustrom der Hungerleider dieser Welt gehören unauflöslich zusammen. Deswegen gliedert sich diese Sendung in zwei Teile. Teil 1 befasst sich mit den Flüchtlingsströmen unter dem Titel Flüchtlingsströme, ein Produkt der Globalisierung kapitalistischer Rechnungsweise. Und Teil 2 mit der europäischen Flüchtlingspolitik unter dem Titel Europäische Flüchtlingspolitik, Ausgrenzung, Abschreckung, Sortierung, ein imperialistisches Zurichtungsprogramm. Elisabeth, sag du vielleicht am Anfang mal etwas zur Armut, dieser grundsätzlichen These, ja, das kann doch nicht sein, dass die Leute wegen der kapitalistischen Rechnungsweise arm sind.
Ja, fange ich mal mit dem Punkt 1 an, zu der, was die Armut dieser Leute angeht. Da kann man erst mal sagen, also die Leute, die von Afrika aus nach Europa zu fliehen versuchen, die sind arm, und zwar deswegen, weil sie ausgeschlossen sind von dem Reichtum, den es auch in den afrikanischen Ländern gibt. Es ist ja gar nicht so, dass es insgesamt nicht genug zu essen gäbe. Das weiß man auch von Welternährungsfonds der UNO oder von anderen Organisationen. Lebensmittel gibt's genug auf dem Globus. Also es reicht allemal, um die Menschen satt zu machen. Und wenn es nicht reichen würde, wenn es nötig wäre, könnte man auch noch sehr viel mehr davon herstellen. Ich will damit sagen, die Zeiten, in denen Menschen gehungert haben und gestorben sind, weil es Missernten gab, oder aber weil die wegen der unzureichenden Naturbeherrschung die Mittel zur Bedürfnisbefriedigung gefehlt haben, diese Zeiten sind heute vorbei. Man kennt das auch, wir kriegen das ja immer wieder mal bei irgendwelchen Anlässen in die deutschen Wohnzimmer im Fernsehen geliefert, es wird in Afrika vor vollen Lagerhäusern gehungert. Das Zeug, was in den Lagerhäusern lagert, ist nicht für die Leute bestimmt, sondern für den Weltmarkt. Man kann aus diesem Bild lernen, dass Hunger für sich überhaupt kein Argument ist, dass man an die Mittel, ihn zu stillen, herankommt. Also selbst solche elementaren Notwendigkeiten, wie dass man das Lebensnotwendige zum Essen hat, bleibt auf der Strecke, wenn man nicht mit Zahlungsfähigkeit, also Geld, ausgestattet ist. Es ist nämlich so, dass auf dem Weltmarkt die Produkte zu höheren Preisen verkauft werden können, also werden sie den Hungerleidern vorenthalten. Denn dieses Gesetz der Marktwirtschaft, das gilt inzwischen auch im hintersten Winkel von Afrika. Da kommt keine Ware, also auch kein Lebensmittel auf die Welt, wenn damit nicht geldwerter Reichtum erzielt werden kann. Also werden auch die Lebensmittel für die Märkte produziert, wo sich am meisten damit herausholen lässt und die Leute in diesen Regionen hungern. Aber um nochmal bei dem Bild zu bleiben, also aus der Tatsache, dass hungernde Leute massenhaft vor vollen Lagerhäusern lagern und diese ja auch schon mal plündern, da lassen sich noch weitere Schlüsse ziehen. Erstens werden diese Leute für die Herstellung dieser Waren, für die Herstellung dieses Reichtums nicht gebraucht. Zweitens verfügen sie selber gar nicht über die Mittel, sich das, was sie zum Leben brauchen, selbst zu produzieren. Auch das ist kein Naturgesetz. Fruchtbaren Grund und Boden, den gibt's ja. Bloß, der ist den Leuten genauso wie die Mittel der Produktion, das geht beim Saatgut los, bis hin zu den Werkstätten, Maschinen, Rohstoffen und so weiter. Also diese Mittel sind den Leuten entzogen worden. Die Kleinbauern, die es da mal gegeben hat in solchen Regionen, sind von den fruchtbaren Böden verdrängt worden, und zwar zugunsten von großflächigem Bergbau, Staudämmen oder auch Plantagen, die dann für den Weltmarkt produzieren. Seinen Bauern überlässt der Staat die Dürren, Felder, die nicht bewässert sind, Felder oder Grund und Boden, für die sich kein ökonomisches Interesse findet. Auf denen kämpfen sie dann rum, da wursteln sie rum ohne die nötige Technik, haben keine richtigen Werkzeuge und versuchen, sich dort ihr tägliches Brot zu erstreiten. Die Leute sind also hilflos und mittellos. Und genau deswegen verharren viele in erzwungener Untätigkeit, also nicht, weil das Hungern so bequem ist, sondern weil die Trennung von den nötigen Arbeitsmitteln jede lohnende Anstrengung außer Reichweite rückt. Sie können die für sie nötige Arbeit, also die sie verrichten müssten, um irgendwas für sich zu produzieren, die können sie gar nicht verrichten, weil sie getrennt sind von allen Mitteln. Sie sind nicht in der Lage, sich die Mittel noch nicht mal ihrer Bedürfnisbefriedigung zu beschaffen. Deswegen wollen eben so viele abhauen. Sie probieren, sich hier als billige Arbeitskraft zu verdingen. Das heißt erstmal, sie versuchen, ein reiches europäisches Land zu erreichen. Dafür nehmen sie genau diese Lebensgefahren, die du schon erwähnt hast, Franz, alle auf sich und haben erstmal Glück, wenn sie es überhaupt schaffen, hier anzukommen, um dann noch unter dem Niveau, weil das ist immerhin der Maßstab, der hier dann gesetzt ist, noch unter dem Niveau des europäischen Billiglohnsektors ausgebeutet zu werden. Vielleicht so viel erstmal zur Lage von diesen Leuten, die übrigens dann auch zynischerweise noch Wirtschaftsflüchtlinge genannt werden. Das ist der Ausgangspunkt für deren Fluchtbewegungen.
Von dieser grundsätzlichen Einsicht, dass die Leute getrennt sind von den Mitteln ihrer Produktion, wollen diejenigen, die immer wieder beschwörend sagen, aber in Afrika gäbe es doch so fruchtbare Länder und es gäbe so viele Bodenschätze, nichts wissen. Da müssten sie sich auch mit der Eigentumsfrage beschäftigen und damit, dass dort eine Ausbeutung der Naturschätze und natürlichen Gegebenheiten herrscht, die den Konzernen zugutekommt, die hier in den Metropolen sitzen. Ein anderes wichtiges Argument derjenigen, die versuchen, sich mit der Lage zu beschäftigen, Menschen, die guten Willens sind, die sagen, da könnte man etwas ändern, die darauf hinweisen, Abhilfe täte Not, verweist auf den hohen Schuldenstand dieser Länder. Der Süden brauche eine Entschuldungsinitiative, so liest man es bei Attac und anderen Organisationen, die es gut meinen. Den afrikanischen Staaten soll der Westen seine Schulden erlassen, damit es den Menschen dort irgendwann einmal wieder besser gehe. Der Westen müsse, so die Vorstellung, die dahinter steckt, zumindest der implizite Zusammenhang, den Herkunftsstaaten der Flüchtlingsmassen die Last ihrer Schulden nehmen, damit sie dann wieder an Geld bzw. Kredit kommen, um ihrer Bevölkerung im Elend oder gar aus dem Elend zu helfen. An dieser Vorstellung, so beliebt sie ist, stimmt nichts. Denn weder sind die Kredite, die diese Staaten von IWF oder der Weltbank erhalten, dafür vorgesehen, das Elend der Bevölkerung zu lindern, geschweige denn zu beheben. Noch sieht das Programm dieser Staaten selbst solch eine Verwendung vor. Übrigens sind auch die Schulden, die sie aufgetürmt haben, nicht dadurch zustande gekommen, dass sie so viele Hungerleider hätten durchfüttern müssen und dann das Geld nicht gereicht habe. Die Vorstellung, ja, wenn diese Staaten weniger Schulden hätten, dann bekämen sie mehr Kredite, dann hätten sie mehr Geld, mit dem könnten sie Hütten für Slumbewohner bauen lassen, lebt nicht zufällig vom Konditional. Es ist bestenfalls ein frommer Wunsch, gutmeinender Menschen, die von den Gründen für und Zwecken von Krediten, kreditvergebenden internationalen Institutionen und kreditnehmenden Drittweltstaaten nichts wissen wollen. Das zeigt schon diese irrige Verknüpfung und Identifikation der staatlichen Drangsale mit dem Elend der Leute. Es mag ja sein, dass die afrikanischen Staaten hoffnungslos verschuldet sind, dass sie sogar in dem einen oder anderen Fall keinen Kredit mehr bekommen, dass sie also in ihrer Existenz und in ihrem Bestand ganz und gar von den führenden G2 bis G8 der Welt abhängen, in denen das Zentrum des akkumulierenden Eigentums und Reichtums in Geldform beheimatet ist. Aber deshalb sollte man die Armut der Leute in diesen Staaten noch lange nicht mit der, wenn man es mal so nennen will, Armut der Staaten selbst verwechseln. Den Paupers da unten fehlen die elementaren Lebensmittel. Die Staaten, die überschuldet sind und keine Kredite mehr zugestanden bekommen, sind übrigens immer ausreichend ausgestattet, was die Lebensmittel ihrer Herrschaft betrifft. Von Panzern über Gewehre und Raketen bis zu den Insignien der Macht, wie Regierungssitze, Präsidentenpaläste und so weiter. Auch dem könnte man entnehmen, dass Schulden keine verhinderten Sozialprogramme sind. Ebenso wenig wie Kredite eine Geldsumme, die je nach Belieben für gute oder schlechte Werke ausgegeben werden kann. Dafür sorgen nicht nur die Auflagen, unter denen die Institutionen der Weltfinanz sie erteilen, dafür sorgt auch die Staatsräson der afrikanischen Staaten selbst. Denn diese sind nicht einfach Opfer der Zurichtung der führenden imperialistischen Nationen, so dass dann große Teile ihrer Bevölkerung große Not leiden. Die Auffassung, die Staaten der Dritten Welt wären selbst nur Opfer und unter anderem eben auch Opfer notleidender Bevölkerungsteile, ist nicht richtig. Sie erleiden im strengen Sinne da nichts, was sie nicht selbst wollen. Die Staaten des afrikanischen Kontinents eifern nämlich sehr selbstbewusst ihren Vorbildern aus den Zentren der globalisierten Marktwirtschaft nach. Und sie setzen für den Fortschritt ihrer Macht und ihres Reichtums auf die Produktivität des Kapitals. Dafür machen sie Schulden, dafür brauchen und bekommen sie Kredit. Sie setzen auf die Vermehrung des Eigentums und Reichtums in Geldform. Sie setzen darauf, dass internationale Konzerne, sei es in der Landwirtschaft, sei es in der Erdölindustrie, kommen und sich des Landes, des Reichtums und der Bevölkerungsteile, die sie dann mehr oder weniger brauchen, bemächtigen, um für sich aus dem eingesetzten Kapital mehr Reichtum zu schaffen. Dazu gehört eben, dass diese Herrschaften ihre Bürger gezielt unselbstständig machen und sie darauf festlegen, sich nach den Kriterien kapitalistischer Kosten-Nutzen-Rechnungen in gerade noch nützliche Arme und vollends überflüssige Elendsgestalten sortieren lassen. Soweit haben es die afrikanischen Staaten mit ihrer heutigen modernen Staatsräson gebracht. Der komplette Lebensunterhalt ihrer Bevölkerung ist abhängig davon, ob und inwieweit sie zum lohnenden Objekt weltweit operierender Kapitale werden. Also hängt auch einzig und allein von diesem Maßstab, von deren Kalkulationen ab, ob und in welchem Ausmaß der Lebensunterhalt dieser Völker zustande kommt. und schon gleich nicht von dem Bedürfnis von Arbeitssuchenden, Geld zu verdienen. Weder durch Fleiß noch durch die Bereitschaft, sich für fast gar kein Geld herzugeben, können sie ihre Benutzung erzwingen. Diese komplett negative Abhängigkeit, will ich es mal nennen, beschert der Masse afrikanischer Völker ihre Überflüssigkeit.
Ja, das, was du sagst, Franz, heißt, die afrikanischen Staaten, wenn die Maßnahmen an der in den hiesigen Metropolen geltenden kapitalistischen Kosten-Nutzen-Rechnungen, heißt es ja in ihrem Fall, dass für diese Leute, die dort leben, die darauf angewiesen sind, sich nützlich zu machen, dass die in ihrer Benutzung komplett den ausländischen Kapitalen überlassen sind. Also für die wahren Arbeitgeber von diesen Leuten sind, hast du ja auch schon darauf hingewiesen, die globalen Konzerne, die überwiegend in den USA und der EU beheimatet sind. Diese Konzerne vergleichen hier genauso wie in Afrika die Renditen, die sie aus einer Kapitalanlage erwarten können. Unter dem Gesichtspunkt, wo lohnt sich was, legen sie ihr Geld ganz vorurteilslos an, nämlich immer da, wo es den meisten Ertrag verspricht. Und damit, das ist jetzt erstmal die Behauptung, damit wird die Welt sortiert. Dass sie danach sortiert wird, entnimmt man allen Statistiken. Da gibt es etliche Institute der Weltwirtschaft, zum Beispiel IWF, Weltbank oder UNCTAD. In diesen Statistiken lässt sich ablesen, welche staatlichen Gebilde es zu welcher Sortierung oder welche staatlichen Gebilde es gibt, zu welcher Sortierung es diese global agierenden Kapitale also inzwischen gebracht haben. Die dritte Welt selber unterscheidet sich nämlich. Da gibt es einmal die sogenannten Entwicklungsländer, in denen ein paar Lebensmittel inzwischen die Karriere zu den sogenannten Cash Crops, das heißt auf Deutsch Geldpflanzen, gemacht haben. Also das ist deren Exportmittel. Oder aber diese Länder verfügen über Bodenschätze, die die Interessen der kapitalistischen Industriezentren gefunden haben. Daneben, also neben solchen Entwicklungsländern, gibt es die sogenannte vierte Welt. Hier findet das internationale Profitinteresse fast gar nichts Ausnutzbares und deshalb gibt es in diesen Staaten so gut wie gar kein Wirtschaftsleben. Da wird das Notwendigste kaum produziert und meist ist ein Überleben ohne Almosen gar nicht möglich. Und dann gibt es noch die sogenannten, offiziell heißen die so, Failed States, wo die ökonomische Basis, die einen staatlichen Souverän mit Macht und Gewaltmitteln ausstatten könnte, komplett ruiniert ist, wo sich dann auch aus politischen Gründen keinerlei auswärtige Benutzungsinteressen mehr finden. Das sind Staaten, wo der ersatzlose Zusammenbruch von Zentralgewalten keine Seltenheit mehr ist. Den dort Ansässigen bescheren solche Zustände eine permanente Kriegslage. Da sind auswärtige Staaten neben einheimischen Clans und Warlords, die um die Hinterlassenschaften der ökonomischen Mittel, der ökonomischen Restmittel, die es überhaupt noch gibt, kämpfen. Also für alle diese Sorten von staatlichen Gebilden oder Staaten gilt, dass die Leute in diesen Ländern, die in diesen Regionen ihre Existenz bestreiten müssen, mit Gedeih und Verderb davon abhängig sind, was ausländische Kapitale bei ihnen Nützliches entdecken und eben dann benutzen. Also die Leute haben entweder die geringe Chance, einen der wenigen Strohhalme kapitalistischer Benutzung zu ergreifen, oder, und das ist das entscheidende Gebot für die von Franz charakterisierte produzierte Überbevölkerung, sie haben das Gewaltregime kapitalistischer Einsortierung in den Weltmarkt so über sich ergehen zu lassen, dass sie dabei auf keinen Fall störend auffallen.
Nochmal zu deinem vorletzten Gesichtspunkt. Um es einmal, wenn man so will, kapitalistisch sachgemäß auszudrücken, bilden dann die Menschen aus diesen erlesenen Weltgegenden kapitalistischen Wachstums einen Teil der absoluten Überbevölkerung des Weltkapitalismus. Von wegen also das Bevölkerungswachstum in Afrika erzeuge, wie es immer so heißt, Migrationsdruck. Zu viel, das ist ja die Diagnose in diesem Fall bei Migrationsdruck, sind diese Menschen einzig und allein vor dem Kriterium des lohnenden Geschäfts, der profitablen Ausnutzung von Arbeitskraft, also schlichtweg vor dem global herrschenden Prinzip, dass aus Geld mehr Geld zu schlagen ist. Und dass einzig und allein für diesen Zweck die Quellen des gesellschaftlichen Reichtums, Rohstoffe, fruchtbares Land, Produktionsmittel und Arbeitskraft zu benutzen sind. Vor der Not, Gewalt und Armut, die mit der marktwirtschaftlichen Erschließung, Benutzung oder Abwicklung der afrikanischen Nationen einreißen, sind Millionen von Menschen auf der Flucht. Und da hatte schon etwas von makabrer Ironie an sich, dass sich diese Überbevölkerung ausgerechnet dorthin flüchten will, wo ganz maßgeblich die Verursacher ihres Elends sitzen. Und das heißt nach Europa. Und Europa geht dementsprechend mit den Leuten um, die dort keine Chance zum Überleben haben und betrachtet sie als Ordnungsproblem. Europa kann und will die Hungerleider aus allen Ecken der Welt hier nicht gebrauchen. Schließlich hat sich ja die eigene Reservearmee, und zwar in ständig wachsendem Maße, schon längst hergestellt. Deswegen behandeln die europäischen Staaten sie als reines Ordnungs- und Sicherheitsproblem. Das heißt, gegen die Flüchtlinge aus den Elendsregionen des globalisierten Kapitalismus ist militärische und polizeiliche Aufrüstung angesagt. Die Verhinderung der unerwünschten Migration eine Daueraufgabe. Die europäischen Regierungen stellen mit aller Gewalt klar, dass das, was das Kapital an Menschenschrott auf der Welt produziert, nicht hierher gehört. Schließlich hat man ja auch schon genug eigenen. Eins steht vor jeder Befassung mit den aktuellen Verlaufsformen europäischer Flüchtlingspolitik jedenfalls zweifelsfrei fest. Wer nur arm ist, dem Elend entkommen will, weil sich in seiner Heimat, die vom Kapital zugerichtet und ausgebeutet ist, keinerlei Existenz mehr bestreiten lässt, hat für die Herren Europas einfach keinen anerkennenswerten Fluchtgrund und damit hierzulande kein Bleiberecht. Existenzielle Not, und sei sie noch so groß, berechtigt nicht zum Aufenthalt in den Zentren des europäischen Kapitalismus, und der Versuch, sich dennoch in die EU zu retten, wird mit gewaltsamer Ausgrenzung beantwortet. Heute im ersten Teil der Sendung haben wir uns damit beschäftigt, wie die Zentren des Kapitalismus und die hier angesiedelten Konzerne die Lebensbedingungen der Massen in Afrika so traurig und unmöglich gestalten, dass sich viele der Elendsfiguren gezwungen sehen, die halsbrecherische Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa zu wagen, wo sie ja regelmäßig ertrinken und dann von den öffentlichen Meinungsmachern betränt werden. Wir haben versucht, einige Argumente dafür zu finden, dass es die Prinzipien des Reichtums in Geldform, des weltweit herrschenden Eigentums sind, die dazu führen, dass diese Leute heutzutage völlig von den Lebensmitteln und Überlebensmitteln getrennt sind und nur noch dann überhaupt eine Chance haben, wenn sie an Geld kommen. Jetzt ist es so, dass dort im Unterschied, wenn man so will, zu den Zentren des Kapitals hier, noch viel weniger Massen vom Kapital angewendet werden. Die Staaten dort setzen aber darauf, dort ihr Land mit Zuhilfenahme der Kreditinstitutionen, der internationalen Finanzwelt und den Konzernen, die sich dort die Bodenschätze und die landwirtschaftlichen Güter zu eigen machen, zu entwickeln. Dieses Zusammengehen von Staatsgewalt vor Ort und Ausbeutung der Ländereien dort unten durch die Konzerne hier führt dazu, dass die Massen dort keine, jedenfalls zum großen Teil keine Überlebenschancen haben. Kaum sind sie hier, werden sie als Ordnungsproblem behandelt. Und da geht es jetzt im zweiten Teil darum, wie die europäische Politik auf diese sogenannte Flüchtlingsproblematik reagiert. Mit mir im Studio heute Elisabeth. Elisabeth, europäische Flüchtlingspolitik, unsere These: Ausgrenzung, Abschreckung, Sortierung, ein imperialistisches Zurichtungsprogramm.
Ja, bevor ich auf die einzelnen Maßnahmen, die Europa ergreift, eingehe, möchte ich mal kurz ein Zitat vorstellen von unserem deutschen Innenminister. Da hat er anlässlich des Flüchtlingsantrags auf die italienische Insel Lampedusa mal definiert, wie er sich den Handlungsbedarf der europäischen Staatenfamilie so vorstellt. Zitat Schäuble: Italien ist in besonderer Weise von Armutsflüchtlingen aus Afrika betroffen. Deutschland kann als langjähriges Ziel- und Transitland osteuropäischer Migration die Notwendigkeit und Dringlichkeit wirksamer Grenzschutzkapazitäten besonders gut beurteilen. Die Sicherung der mediterranen Außengrenzen ist eine gesamteuropäische Verpflichtung und liegt im nationalen Interesse aller Mitgliedstaaten. Aus einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Inneres vom 16.12.08. Der entscheidende Punkt, wo ich darauf hinweisen möchte: Der Schäuble argumentiert hier mit einer fundamentalen Umdrehung. In seinem Zitat ist die EU Opfer der zahllosen Hungerleider, die ihrem Elend zu entkommen suchen. Laut Schäuble ist das mächtige europäische Staatenbündnis das von den Flüchtlingen betroffene Objekt, muss also reagieren, ist quasi in Handlungsnot. So stellt er die Problemlage dar. Und damit, mit dieser Diagnose, dass Europa quasi reagieren muss, mit dieser Diagnose hat er auch gleich den Maßstab, den Leitfaden für die Lösung des Problems vorgelegt. Entsprechend sehen nämlich die Maßnahmen aus. Da wird die EU sehr aktiv und ist ganz Herr der Lage. Im Oktober 2008 hat der Europäische Rat einen Pakt zur Einwanderung und Asyl, so heißt das Ding, beschlossen. Der entscheidende Punkt in diesem Pakt ist der Einsatz von sehr viel mehr Polizei, mehr Aufsicht und mehr Kontrolle, um die Elendsgestalten wirksam vom europäischen Kontinent fernzuhalten. Ziel ist, dass die Überwachungs- und Abschiebemaschinerie, über die die EU verfügt und die den politischen Willen dieser Union exekutiert, die soll in Reichweite und Schlagkraft eine nie gekannte Abschreckungswirkung besitzen. Die Stacheldrahtzäune, die es schon länger gibt vor den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla an der nordafrikanischen Küste, die sind abermals erhöht worden. Der maritime Zugang zu den europäischen Außengrenzen soll endlich mit militärischen Mitteln effektiv abgeriegelt werden. Dafür wird die Europäische Grenzschutzagentur mit dem Namen Frontex hochgerüstet. Diese Grenzpolizei operiert an allen Brennpunkten der illegalen Migration in Mittelmeer und Atlantik mit einem Netz von Küstenpatrouillen weit weg vor den europäischen Hoheitsgewässern. Und diese Patrouillen setzen alles daran, das ist ihr Ziel, die aufgegriffenen Flüchtlinge sofort wieder in ihre afrikanischen Herkunftshäfen zurückzuschaffen. Die europäischen Nationen machen auf diese Weise jeden Versuch, den unaushaltbaren Lebensbedingungen in diesen afrikanischen Armutsregionen zu entfliehen, jeden Versuch, dies hinzukriegen, macht die EU immer kostspieliger. Die Fluchtrouten werden immer länger und sie werden auch immer lebensgefährlicher. Deswegen kommen auch immer mehr Menschen dabei um. Das ist der erste Teil dieses Pakts zur Einwanderung und Asyl, den die europäischen Staaten gegen diese Flüchtlingsbewegung in Kraft gesetzt haben.
Das Bundesinnenministerium informiert über die Tätigkeit der Menschenjäger an den Außengrenzen der EU in etwas anderer Tonlage. Deren Abriegelung der Seewege wird, so das Zitat, zukünftig helfen zu verhindern, dass Menschen ihr Leben auf den gefährlichen Überfahrten von Afrika nach Europa aufs Spiel setzen. Zitat Ende. Also die Abriegelung der Seewege durch die Patrouillen im Mittelmeer wird verhindern, dass Menschen ihr Leben auf den gefährlichen Überfahrten von Afrika nach Europa aufs Spiel setzen. Das ist bodenlos. Wenn man erst einmal unterstellt, dass die Hungerleider hierzulande nichts verloren haben, die Verhinderung ihrer illegalen Unternehmungen das Gebot der Stunde ist. Wenn man also, um den Zwischenschritt nochmal zu kennzeichnen, das Anlanden hier erst einmal und damit auch die Überfahrt zu einem Akt des Unrechts definiert hat, dann ist es letztlich also sogar ein äußerst humaner Dienst an ihnen, wenn man sie möglichst zuverlässig und nachhaltig von den Grenzen fernhält. Die hochgerüsteten europäischen Grenzschützer verwandeln sich in der Optik in so etwas wie eine alternative Gesellschaft für die Rettung Schiffbrüchiger mit der Mission, die Verdammten dieser Erde vor einem schrecklichen Ende im maritimen Massengrab zu bewahren. So wird aus Frontex so etwas wie vielleicht der polizeilich-militärische Arm von Kap Anamur. Klar, dieser Zynismus seitens der staatlichen Gewalthaber ist bodenlos. Seltsam ist aber die Kritik, auf die das bei den Flüchtlingshilfsorganisationen stößt, die der amtlichen Heuchelei ohne weiteres eine Absage erteilen, aber was für eine. In einer Kampagne zum Weltflüchtlingstag, den gibt es also auch noch, unter dem Titel »Europäische Außengrenzen stoppt das Sterben« argumentieren die Flüchtlingshelfer von Pro-Asyl folgendermaßen. Stoppt das Sterben. Menschenrechtswidrige Frontex-Einsätze sind einzustellen. Menschenleben müssen gerettet werden. Wenn jemand vor unseren Augen zu ertrinken droht, müssen wir helfen. Flüchtlinge müssen geschützt werden. Der Zugang zu einem fairen Asylverfahren in Europa ist zu gewährleisten. Menschen riskieren ihr Leben, um ihrem Elend zu entfliehen. Und die humanistisch denkenden Kritiker treten glatt dafür ein, dass sie ihre mörderischen Versuche überzusetzen, wenigstens überleben sollen, um sich dann einer Prüfung unterziehen zu lassen, ob sie nicht unter einen ihnen gar nicht bekannten Rechtstitel fallen. Die europäischen Nationen werden ideell dazu vergattert, bei den Aufgegriffenen wenigstens genau zu prüfen, ob die Hungerleider wirklich rechtens dorthin zurückverfrachtet werden, wo sie herkommen. Wenn die EU schon zwischen legitimen und illegitimen Migranten machtvoll scheidet, dann soll sie auch wirklich nur die abschieben, die sie gemäß ihren eigenen Rechtskriterien nicht duldet. Dabei wollen die kritischen Humanisten offenkundig zwischen ihrem Mitleid mit den Flüchtlingen und den gewaltsam durchgesetzten politischen Sortierungsinteressen des Staates und der EU einfach keinerlei Gegensatz gelten lassen. Schließlich heißt es nicht umsonst in dem Aufruf, wir müssen helfen. Der Appell an gemeinsame menschliche Werte und der Idealismus, staatliche Gewalt könnte doch auch einmal für gute Taten zugunsten der armen Schweine eingesetzt werden, verkennt großzügig, dass Grenzen, Grenzschutz und Flüchtlingskonventionen völlig überflüssig wären, wenn es nur darum ginge, armen Schluckern zu einer aushaltbaren Existenz zu verhelfen. Bei solchen Widersprüchen landet notwendig, wer Flüchtlinge schützen, statt eine internationale Staatenwelt kapitalistischer Standorte theoretisch und praktisch kritisieren will, die andauernd Flüchtlingsströme produziert.
Ja, das ist in der Tat eine sehr unerfreuliche Kritik, die es da an der europäischen Flüchtlingspolitik gibt, beziehungsweise eine Bezugnahme auf die Art und Weise, wie die EU mit ihrem Frontex-Regime die Flüchtlinge versucht abzuhalten von ihrem Territorium. Ich möchte aber nochmal anknüpfen an diesen Punkt, den ich da im Wickel hatte, Pakt, europäischer Pakt zu Einwanderung und Asyl. Trotz dieser massiven Aufrüstung der Grenzpolizei gelingt es nämlich in den Augen der europäischen Politiker immer noch viel zu vielen Verzweifelten, das europäische Kernland zu erreichen. Und deswegen sind sie seit 2 Jahren dabei, einen zweiten Pfeiler ihres Grenzregimes zu installieren. Der besteht darin, die Herkunfts- und Transitstaaten dieser Leute in die europäische Pflicht zu nehmen. Da wird verhandelt mit Staaten, mit massenhaft Staaten. Im Osten sind es Ukraine, Weißrussland, Moldawien. Im Süden die nord- und westafrikanischen Staaten wie Libyen, Marokko, Tunesien, Algerien, Mauretanien, Mali, Senegal und wahrscheinlich habe ich noch welche vergessen. All diese Staaten haben sich gefälligst, so will es die EU, als Flüchtlingsbekämpfer in ihrem Interesse zu betätigen. Europa buchstabiert diesen Staaten sein Interesse, von dem überflüssigen Menschenmaterial des schwarzen Kontinents verschont zu werden, als Ordnungsproblem vor und verlangt einen entsprechenden Umgang mit den Leuten. Der Auftrag, mit dem die EU diese Staaten konfrontiert, heißt, sie sollen die Flüchtlinge abfangen durch Grenzkontrollen, sie sollen Auffanglager errichten und sie sollen durch Überwachung verhindern, dass diese sich in Richtung Europa bewegen. Wenn ihnen das doch gelingt, dass sie sich ein Stück weit wegbewegen, dann sollen sie sie gefälligst wieder dorthin zurückverfrachten und einsperren, wo sie herkommen. Das ist der europäische Antrag. Dafür zeigt sich die EU großzügig. Dafür will sie diese Länder unterstützen und entwickelt laut eigener Auskunft eine, Zitat, ambitionierte Politik der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit. Damit können afrikanische Staaten ihrer Souveränität über Land und Leute, da wo sie noch existiert, endlich wieder eine Perspektive geben. Nachdem sie ja mehrheitlich als Entwicklungsländer schon abgeschrieben wurden, bekommen sie jetzt, diese Armenhäuser der Weltgemeinschaft von Europa, eine neue Chance. Als Völkergefängnisse, die am besten präventiv die Verzweifelten zusammenfärchen und diese auf jeden Fall an jedem Fluchtversuch hindern, können sie sich für Europa nützlich machen. Eine nennenswerte Karriere in der imperialistischen Staatenwelt ist damit zwar nicht zu absolvieren, aber immerhin haben die Regierungen der in Rede stehenden Staaten gute Chancen, sich den Titel des Good Governance zu verdienen. Und vor allem gelten sie als mustergültige Beispiele einer, Zitat, afrikanischen Lösung für afrikanische Probleme. Um Zynismen sind die EU-Politiker ja nie verlegen. Für diese Sorte Zusammenarbeit stellt Europa die entsprechenden Mittel bereit. Das ist zum Beispiel Libyen. Da berichtet der Fischer Weltalmanach von 2009, dass es 2008 mit einer groß angelegten sogenannten Rückführungsaktion, also einer Vertreibung der Leute zurück in Richtung Herkunftsländer begonnen hat. Und im Sommer letzten Jahres hat Libyen mit Italien ein Freundschaftsabkommen geschlossen, dass der Premier Berlusconi, der italienische Premierminister, laut Taz wie folgt auf den Punkt gebracht hat: mehr Erdöl, weniger illegale Immigranten. Außerdem bekommt Libyen 5 Milliarden Euro Entschädigungszahlungen von Seiten Italiens für die Kolonialzeit und hat im Gegenzug seine Bereitschaft erklärt, in eine enge Kooperation mit Italien in Sachen Flüchtlingsbekämpfung einzutreten. Dazu zählen gemeinsame Seepatrouillen mit der italienischen Marine, die beginnen jetzt im Mai dieses Jahres, sowie die Einrichtung von Auffanglagern auf libyschem Boden. Ein weiteres Pilotprojekt der EU kombiniert die Abwehr der illegalen Einwanderung mit der gewünschten Einwanderung legaler Arbeitsmigranten. Solche Abkommen gibt es mit Moldawien und den Kapverden. Das sind sogenannte Mobilitätspartnerschaften. Die sind aus Sicht der EU noch in der Erprobungsphase und sollen zu einem Modell eventuell für die Zukunft ausgebaut werden. Diese werden mit Staaten abgeschlossen, die, Zitat, zu erheblichen Anstrengungen zur Bekämpfung der illegalen Migration bereit sind. Für diesen Dienst, also die Flucht von auswanderungswilligen Armen in Zusammenarbeit mit Frontex zu unterbinden, erhalten diese Partnerstaaten ein paar Zuzugserlaubnisse für preiswerte, hochqualifizierte, falls und solange europäische Betriebe diese brauchen können. Also, diese Sorte von Abkommen mit afrikanischen oder auch osteuropäischen Staaten besteht darin, das Vorhaben der potenziellen Bootsflüchtlinge derart im Keim zu ersticken, dass sie erst gar nicht fortkommen und man sich die Mühe der dauernden Abschieberei erspart. Dafür dürfen dann ein paar handgezählte Elendsgestalten aus dem großen Reservoir, die man brauchen kann, die dürfen dann einreisen und sich hier zu den entsprechenden Billiglöhnen verdingen. Ist das europäische Programm, die Praxis gegen die Flüchtlingsströme, die man endgültig mal verhindern will.
Und wer es dann dennoch trotz aller gewaltsamen Abwehrmaßnahmen schafft, bis nach Europa zu gelangen und als Illegaler unterzutauchen, ist damit erstens noch lange nicht vor dem Zugriff der Sortierungsgewalt der europäischen Staaten sicher und trifft zweitens auf eine Sorte kapitalistischer Benutzung, die sich gewaschen hat. Arbeitgeber, die das unschlagbare Angebot von Arbeitskräften, die sich weder beim Aufenthalt noch beim Arbeiten erwischen lassen dürfen, gerne annehmen, finden sich in ganz Europa, in britischen Textilfabriken, spanischen Treibhäusern, auf italienischen Feldern und deutschen Baustellen, in der häuslichen Pflege alter und kranker Familienangehöriger und als Internationale der Zuhälterei in Hülle und Fülle. Der doppelt lohnende Charakter absoluter, existenzieller Armut und vollständiger Rechtlosigkeit liefert sie den Kalkulationen ihrer Anwender auf Gedeih und Verderb aus. Dagegen schreitet die EU jetzt ein. Mal ganz abgesehen davon, von den zynischen Reflexionen, die es dann auch immer noch gibt, fast so etwas wie eine zynische Güterabwägung, ob man diese Leute nicht für unseren Wohlstand brauche und deshalb eventuell in gewissem Ausmaß rechtlich legalisieren müsse. Die EU hat mit ihrer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindeststandards für Sanktionen gegen Personen, die Drittstaatangehörige ohne legalen Aufenthalt beschäftigen. Also es geht um die, die hier die Elendsgestalten die rechtlos sind und für jeden Lohn arbeiten müssen, weil sie eh rechtlos sind, die deren, wie es so heißt, Schicksal ausnutzen. Gegen die geht es und natürlich gegen die Illegalen selbst. Da für diese beiden Gruppen, die hier zusammengenommen werden von der EU, wurde jetzt die Richtlinie erlassen und zwar mit folgender Stoßrichtung. Ein wichtiger Anreiz für die illegale Einreise in die EU besteht darin, dass es in der EU möglich ist, eine Beschäftigung zu finden, auch ohne den erforderlichen Rechtsstatus zu besitzen. Die Bekämpfung illegaler Einwanderung und illegalen Aufenthalts muss daher auch Maßnahmen zur Verringerung dieses Anreizes schaffen. Das heißt, die Unternehmen, die das machen, oder auch Einzelpersonen, werden erstens strafrechtlich belangt, zweitens zur Kasse gebeten und die Illegalen selbst werden abgeschoben. So geht der Kampf an allen Fronten gegen die Zuwanderung der Ausländer, die, wie es der damalige bayerische Innenminister Günther Beckstein formulierte, uns alle ausnützen. Also im Klartext, für den in diesem Fall gesamteuropäischen Umgang mit einem Kollateralschaden des weltweiten Agierens der großen Unternehmen, die sich in Afrika und anderswo die Bodenschätze sichern, ihre Fabriken aufstellen und des Eigentums, das dafür sorgt, dass man ohne Geld nicht mehr leben kann.